DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Alarmstufe 2, was jetzt in Sachen Erdgas auf Wirtschaft und Verbraucher zukommt und bittere Bilanz, wie schlecht Großbritannien 6 Jahre nach dem Brexit-Referendum dasteht. Das sind jetzt einige der Themen hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute die 2. Gasalarmstufe ausgerufen. Anders als die 1. Alarmstufe dürfte das erhebliche Auswirkungen haben auf Verbraucher und auf Unternehmen. Die Preise dürften jedenfalls weiter dramatisch steigen. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Dass die Versorgungslage beim Gas ernst ist, hatte Robert Habeck schon öfter gesagt in den letzten Tagen. Denn Russland pumpt immer weniger Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Jetzt zieht der Bundeswirtschaftsminister die Reißleine.
Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.
Und deshalb gelte jetzt die Alarmstufe. Es ist die 2. von 3 im sogenannten Notfallplan Gas. Das heißt, der Bund beobachtet die Gasversorgung sehr genau, beugt auch für den nächsten Winter vor, aber er greift noch nicht direkt in die Gasverteilung ein. Die Appelle des Ministers werden allerdings drängender.
Wir sind also jetzt gehalten, die Gasverbräuche zu reduzieren, jetzt schon im Sommer.
Wozu jeder Verbraucher beitragen könne, etwa indem er seine Heizung optimal einstellen lasse. Laut Habeck kann das bis zu 15% an Gasersparnis bringen. Auch die Industrie strebe weg vom Gas, wo immer das möglich sei. Die gesparten Gasmengen will Habeck in die Speicher pumpen, damit im nächsten Winter genug Gas da ist. Wegen der Mindermengen aus Russland werde das aber schwieriger, sagt der Bundeswirtschaftsminister. Moskau gehe es ganz klar darum, seine fossile Energie als Waffe gegen Westeuropa einzusetzen, um dessen einheitliche Haltung gegen den Ukraine-Krieg aufzubrechen. Gas als Waffe, das heißt auch, Gas wird noch teurer. Robert Habeck räumt ein, dass die steigenden Preise für viele Haushalte, aber auch für Unternehmen eine extreme Belastung darstellten.
Diese Preise müssen getragen werden, dass sie fair getragen werden und dass es entsprechend Entlastung gibt für die Haushalte und für die Unternehmen, die es sich nicht leisten können. Das ist die Aufgabe der nächsten Wochen.
Konkrete Entlastungen nennt der Minister noch nicht. Er verweist aber auf die Spitzenrunde des Bundeskanzlers mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das Ziel, es solle nicht auch noch eine Lohnpreisspirale entstehen, die die Teuerung weiter antreibt. Und dann kann sich der grüne Bundeswirtschaftsminister auch eine kritische Bemerkung zu den Vorgängerregierungen nicht verkneifen, die Deutschland erst in so große Abhängigkeit von russischem Gas gebracht hätten.
Wie anders ständen wir da, wenn wir die letzten Jahre in der Energieeffizienz und beim Ausbau der Erneuerbaren wirklich massiv vorangekommen wären, statt einfach nur im Stillstand zu verharren.
Zumindest der ist jetzt vorbei. Schon in wenigen Tagen, so Habeck, könnten die ersten Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen, die eigentlich nur noch in Reserve waren. Das Ziel, mehr Kilowattstunden aus Kohle, weniger aus Gas. Auch dafür schafft die jetzt ausgerufene Alarmstufe die gesetzliche Grundlage.
Lothar Lenz berichtete aus Berlin. 100 Milliarden Euro. So viel Geld will der Bund aus einem neuen Sondervermögen in die Bundeswehr investieren. Damit kann sie über Jahre hinweg groß einkaufen, um bei der Ausrüstung Jahrzehnte der Unterfinanzierung wettzumachen. Auf der internationalen Luftfahrtmesse ILA bei Berlin wirbt die Militärbranche um Milliardenaufträge, vor allem die aus den USA. Johannes Frevel berichtet.
Die Bundeswehr soll gestärkt werden. Ihre Einkaufsliste ist lang. Darauf stehen Tarnkappenkampfflugzeuge ebenso wie etwa bewaffnete Drohnen oder Schwerlasthubschrauber für die Luftwaffe. Weil Europa zuletzt kaum noch in die eigene militärische Luftfahrt investiert hat, sind hiesige Unternehmen oft nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber der US-Rüstungsindustrie. Die Bundesregierung hat Interesse an 60 Chinook-Schwerlasthubschraubern, freut sich Michael Heidinger, Boeing-Präsident in Deutschland auf der Luftfahrtmesse ILA, über einen nahenden Milliardenauftrag.
Die Freude ist super groß für uns als Boeing Deutschland und für unsere Industriepartner. Es sind 60 Hubschrauber und eine tolle Aufgabe für uns hier, den schweren Transporthubschrauber für die deutsche Bundeswehr zu liefern.
Ebenso wie mit Boeing laufen auch mit dem US-Militärkonzern Lockheed Martin Verhandlungen in Milliardenhöhe. Es geht um 35 Tarnkappen-Kampfflugzeuge, des Typs F-35.
I can tell you there's no jumping of the queue.
Vordringen ist nicht adressiert, Gia McDonald, an die Bundesregierung und verweist auf eine lange Bestellliste. Er verantwortet bei Lockheed Martin die Entwicklung des Tarnkappenflugzeugs. 2025 könnte die erste F-35 für Deutschland fertig sein. Doch ehe Piloten geschult sind und die Wartungsinfrastruktur in Deutschland steht, dürfte es 2027 werden. Große Aufträge gehen an US-Konzerne, doch die Börse feiert deutsche Rüstungsaktien wie Hensoldt oder Rheinmetall. Dabei gäbe es nur wenig Hoffnung, dass ein nennenswerter Anteil aus dem Rüstungsprogramm bei deutschen Firmen ankomme, rückt Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des Luftfahrtindustrieverbandes BDLI, zurecht.
Die Börse nimmt immer Zukunftsentwicklungen vorweg. Und wenn Sie die Aktienkurse auch jetzt von Airbus mal ansehen oder von MTU, die hier in Deutschland ja an der Börse sind, auch dort geht es aufwärts. Die Perspektiven sind insgesamt gut.
Häufig jedoch nur als Industriepartner der US-Rüstungskonzerne. MBDA in München ist auf taktische Luftverteidigungssysteme spezialisiert, etwa für die F-35. MBDA-Chef Thomas Gottschild betont:
Es gibt eben auch eine Klasse von Investitionen in zukünftige Verteidigungsfähigkeiten, die national nicht mehr zu leisten sind.
MBDA sieht sich als der einzige europäische Hersteller, der mit US-Wettbewerbern auf Augenhöhe operiert. Bei Tarnkappenflugzeugen und Hubschraubern gilt jedoch: Europäische Unternehmen werten die Maschinen oder liefern bestenfalls einzelne Teile zu. Der Löwenanteil des militärischen Luftfahrtgeschäfts bleibt also bei Lockheed Martin oder der Helikoptersparte von Boeing.
Johannes Frevel berichtete: Neben den militärischen Themen stehen auf der ILA, die noch bis zum Sonntag läuft, auch emissionsarme Antriebe für zivile Flugzeuge im Fokus. Einer der Aussteller kommt aus der Region. Dort tüfteln Entwickler an Flugzeugen, die mit Wasserstoff abheben. Franziska Ritter hat sich das angeschaut.
Wenn die Firma Apus ihre Flugzeugantriebe testen will, braucht sie nur ein großes Hallentor zu öffnen und schon stehen die Entwickler auf dem Rollfeld des Flughafens Strausberg. Doch die Propeller, die für Flugzeuge mit 4 Sitzen und kleinen Passagiermaschinen gedacht sind, werden nicht mit Kerosin angetrieben, sondern mit Wasserstoff, erklärt Firmengründer Philipp Scheffel.
Das Besondere daran ist, dass die Flugzeuge keine fossile Energie benötigen und damit emissionsfrei sind bzw. nur noch Wasser ausstoßen oder Wasserdampf.
Ein Kühlsystem sorgt dafür, dass der an Bord gespeicherte Wasserstoff gasförmig bleibt. Eine Brennstoffzelle wandelt ihn in elektrische Energie um. Parallel wird Luft angesaugt, erklärt Projektmanagerin Julia Sagel.
Wir haben auch noch hier eine Hochvoltbatterie, die das Ganze im Start unterstützt, wo wir noch mal ein bisschen mehr Leistung benötigen. Aber an sich für den Reiseflug brauchen wir die Batterie dann nicht mehr.
Wenn die Wasserstoffmaschinen der Strausberger flugreif sind, sollen sie bis zu 800 Kilometer weit fliegen. Doch bis dahin hat das 36-köpfige Team von Apus noch viel Entwicklungsarbeit vor sich. Eine Herausforderung:
Sie müssen den Wasserstoff irgendwo speichern, in Drucktanks oder in Kryogentanks, und die müssen in die Struktur integriert werden. Und das ist das, was wir hier konstruieren. Dazu kommen dann noch Systemintegration, Brennstoffzelle, Batterien und so weiter.
Ende kommenden Jahres wollen Philipp Scheffel und seine Mitstreiter ihre Entwicklung zum ersten Mal in die Luft bringen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.
Wir sind da natürlich nicht alleine auf dem Spielfeld. Bis jetzt ist aber noch keiner geflogen, also nicht mit so einem großen Flugzeug. Ja, das Rennen ist offen.
Apus hat unter anderem Flugzeugbauer Rolls-Royce, das Fraunhofer-Institut IISB und ein Hersteller von Brennstoffzellen als Partner an Bord. Schließlich sucht die Luftfahrtbranche händeringend nach Alternativen zu fossilen Kraftstoffen. Das Interesse an der Arbeit der Strausberger ist jedenfalls groß, betont der Firmengründer.
Würden wir jetzt schon die Flugzeuge verfügbar haben, könnten wir sie auch direkt verkaufen. Also die Airlines brauchen das und die Kunden brauchen das. Und wir haben alle zusammen einfach zu spät damit angefangen.
Auf der ILA Berlin präsentiert das Unternehmen, das 2014 in Wildau gegründet wurde, ein Modell seines Wasserstofffliegers Apus I2.
Franziska Ritter über die Entwicklung emissionsarmer Antriebe für Flugzeuge. Heute auf den Tag genau vor 6 Jahren stimmten die Briten über den Austritt aus der Europäischen Union ab. Mittlerweile ist die Trennung vollzogen. Einige der früheren Unterstützer wünschen sich aber jetzt, der Brexit hätte nie stattgefunden. Denn wirtschaftlich profitiert das Vereinigte Königreich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aus London, Christoph Prössl.
Es gibt Stimmen, die sich kritisch zum Brexit äußern, 6 Jahre nach dem Referendum. Ian Perks zum Beispiel, er ist Fischhändler in Devon. Brexit bedeutet, er müsse härter arbeiten für weniger Geld, sagt der Mann. Seine Kunden sitzen in Belgien und Frankreich. Jetzt gibt es viel Papierkram zu erledigen für den Export, sagt Perks der BBC.
We have to employ extra staff for the admin.
Ich habe extra Leute angestellt, um die Büroarbeit zu erledigen. Ich war für den Brexit, jetzt bereue ich es. 6 Jahre nach dem Referendum, nach dem Austritt aus dem Binnenmarkt und vor allem mit Abstand zur Corona-Krise lässt sich mittlerweile ganz gut zusammenfassen, was der Brexit den Briten gebracht hat. Nicht viel. Schlimmer noch, der Austritt aus der EU kostet Wirtschaftswachstum, die Investitionen sind gesunken, Wohlstand hat sich verringert. Ausgerechnet hat das John Springford. Er ist stellvertretender Direktor des Think Tanks Center for European Reform. Um die Auswirkungen des Brexits zu berechnen, hat er gemeinsam mit seinem Team einen virtuellen Doppelgänger geschaffen. Dieser Doppelgänger ist ein Vereinigtes Königreich, das nicht aus der EU ausgetreten ist und sich genauso entwickelt hat wie vergleichbare Länder, etwa die USA, Deutschland oder Neuseeland. Schließlich hat John Springford die Entwicklungen und Zahlen des Vereinigten Königreichs mit dem virtuellen, nicht ausgetretenen Land verglichen.
And if we do that, then gross domestic product is down about 5%. And investment and goods trade is down about 13.5% or so.
Ergebnis: Das Wirtschaftswachstum fällt 5% niedriger aus. Der Handel mit Gütern und die Investitionen sind jeweils etwa 13.5% niedriger als bei einem Großbritannien, das noch in der EU wäre.
Investment has been absolutely terrible. We haven't really seen any growth in.
Gerade der Rückgang der Investitionen ist katastrophal. Seit 2016 gibt es keinen Anstieg. Das ist die beängstigendste Entwicklung. Investitionen lassen darauf schließen, wie produktiv die Wirtschaft in Zukunft sein wird, sagt John Springford vom Center for European Reform. Auch die Aussichten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, sind verheerend. Demnach wird Großbritannien 2023 kein Wachstum verzeichnen. Innerhalb der G20 fällt nur der Wert für Russland schlechter aus, wegen der Sanktionen. Die Denkfabrik Resolution Foundation kommt zu dem Schluss, dass der jährliche Einkommensverlust für Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich bis 2030 auf etwa 550 Euro anwachsen wird. So absurd es klingen mag, eine breite Debatte über den Brexit gibt es nicht. Oppositionsführer Keir Starmer redet nicht darüber, weil das Thema auch in seiner Partei für massive Auseinandersetzungen gesorgt hatte. Er kritisiert jedoch auch in dieser Woche wieder die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben seit 12 Jahren, seit die konservative Partei regiert, niedriges Wachstum. Mit hohen Steuern zusammen ist das eine Strafe für die Menschen. Wir brauchen einen Plan, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Investitionen, die Steuern müssen runter. Aber ich fürchte, diese Regierung hat keinen Plan. Die Financial Times fasste die miesen ökonomischen Aussichten in dieser Woche zusammen unter der Überschrift »Die ohrenbetäubende Stille beim Thema Brexit«.
Und mit dem Bericht von Christoph Prössl aus London geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.